Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
Der Schweizer Logistikriese Kühn und Nagel hat in dieser Woche seine Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Was auf den ersten Blick etwas erschreckend wirkt, entpuppt sich auf den zweiten Blick als doch ziemlich gutes Ergebnis. Klar, die Logistik-Sonderkonjunktur der Jahre 2021 und 2022 gehört definitiv der Vergangenheit an, doch der langfristige Trend weist nach oben. Dazu tragen die Digitalisierung und auch eine auf den Mittelstand konzentrierte Strategie bei. Darüber sprechen wir gleich und außerdem reden wir über neue Entwicklungen bei der Übernahme von Wincanton, über das erweiterte Geschäftsmodell von Temu und neues Ungemach für das europäische Lkw-Kartell. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf das jüngste Logistikvorhaben von Lidl. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, eigentlich hätte das ja eine ganz normale Woche mit ganz normalen Stories und Nachrichten werden können. Doch wieder einmal machen uns die GDL bei der Bahn und Verdi bei der Lufthansa einen Strich durch die Rechnung. Beide Gewerkschaften haben zum Ende der Woche hin die Gangart in ihren Tarifauseinandersetzungen verschärft und, was sonst, wieder mal gestreikt. Immerhin nur 2 Tage lang, aber wenn sich die Kontrahenten in beiden Fällen nicht einigen, dürfte die Übung demnächst fortgesetzt werden.
Tja, da heißt es mal wieder, Reisepläne umändern.
Aber ja, so, natürlich. Ne?
Ich habe so langsam das Gefühl, dass die Zündschnur bei den Tarifpartnern fast genauso kurz ist wie bei manchen Wutbürgern. Wenn mal was nicht passt, dann wird halt eskaliert. Und ich weiß nicht, das Reden kommt mir zu kurz. Fakt ist, das ist alles natürlich ärgerlich und ich glaube, so langsam ist es Zeit für den Weg zur Schlichtungsstelle. Das hat ja in der Vergangenheit auch in der Regel ganz gut funktioniert.
Ja, stimmt.
Dann lassen wir mal die Streiks beiseite und schauen uns mal an, was die Branche in dieser Woche so bewegt hat. Zum Beispiel Kühn und Nagel und auch die DHL Group hat ja ihre Jahresabschlüsse vorgelegt. Und klar, die Zahlen für 2023 sehen im Vergleich zu denen von 2022 ein bisschen mickrig aus, wenn man das so sagen kann. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Jahre 21 und 22 eine absolut einmalige Boom-Situation mit sich gebracht haben. Und folgerichtig spricht Stefan Paul, der CEO von Kühn und Nagel, von einer Normalisierung der Situation.
Ja, wobei der Begriff Normalisierung, der hört sich vielleicht so ein bisschen nach Understatement an. Immerhin hat ja das Unternehmen im vergangenen Jahr ein fast doppelt so hohes EBIT eingefahren wie im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Da hat sich also, finde ich, eine ganze Menge getan. Aber klar, natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass die von Kühn und Nagel im vergangenen Jahr ziemlich auf Talfahrt gegangen sind, die Zahlen, ne? Und 40% weniger Umsatz und nur noch 50% des EBIT, das in 2022 eingefahren wurde, das tut schon weh und natürlich hat der Konzern sich auf die neuen Gegebenheiten eingestellt.
Ganz genau so ist es. Restrukturierungsmaßnahmen heißt es dann so schön. Oder im Klartext, wenn die Mengen in diesem Umfang zurückgehen, dann geht auch das zulasten der Belegschaft. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass es keinen Kahlschlag geben wird, sondern eher eine Korrektur. Laut Stefan Paul müssen wohl um die 2% der Beschäftigten gehen. Das sind über den Daumen etwa 1500 Stellen, die wegfallen werden. Und das sind wiederum, so sagt Paulus zumindest, deutlich weniger als während der Corona-Sonderkonjunktur eingestellt wurden.
Ja, interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, welchen Effekt die Automatisierung von Verwaltungstätigkeiten in der See- und Luftfracht gebracht hat. Damit sparte das Unternehmen im vergangenen Jahr sage und schreibe 2,6 Millionen Arbeitsstunden ein. Und das muss man mal so ein bisschen sacken lassen, ne?
Ja, eine unvorstellbar große Zahl. Das sind auch so etwa 1500 Stellen und das hat die Kosten pro TEU laut Kühne und Nagel um 5 Schweizer Franken gesenkt. Außerdem ist die Luftfracht um 2,75 Franken pro 100 Kilo günstiger geworden. Da kommt schon was zusammen.
Ja, bei den Mengen.
Was ich auch noch bemerkenswert finde, der Konzern konzentriert sich mehr und mehr auf Kunden aus dem Mittelstand. Ja, mittlerweile kommt rund die Hälfte der Seefrachtladung von den KMU und das soll noch mehr werden.
Ja, und für Finanzchef Markus Blanker Graf sind mittelständische Kunden durchaus attraktiv. Die verlangen dann zwar mehr Serviceleistung, was natürlich auch mehr Aufwand nach sich zieht, aber die Bruttomarge liegt um 50-80% höher als bei den Großkunden. Die sind dann zwar rationeller unterwegs vielleicht, aber die üben auch deutlich mehr Druck auf die Margen aus, sagt zumindest Blanker Graf.
Interessant, wie die Weichen bei Kühn und Nagel gestellt werden. Dazu gehört übrigens auch, dass wieder mal in Asien zugekauft werden soll. Kühn und Nagel hat Interesse an CityZone Express aus Malaysia. Das mittelständische Fuhrunternehmen ist auch in Singapur, Vietnam, Thailand und China aktiv, disponiert eine Lkw-Flotte von um die 1200 Einheiten und erwirtschaftet mit seinen 500 Mitarbeitern etwa 60 Millionen US-Dollar. Das klingt erstmal noch nicht so besonders viel, aber das EBIT liegt bei 10%. Das ist schon ein sehr guter Wert. So, und um Weichenstellungen, wenn auch in einem etwas anderen Kontext, ging es diese Woche auch bei dem britischen Kontraktlogistiker Wincanton. Darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und da sind wir auch wieder. Und jetzt geht es um den überraschenden Bieterwettstreit bei der Übernahme von Wincanton. Als CIVA, die Logistiktochter des Reedereikonzerns CMA CGM, vor 5 Wochen da ihr Interesse an dem britischen Logistikdienstleister bekundet hat und auch gleich ein ganz interessantes Angebot unterbreitet hat, das schien ja irgendwie klar zu sein, wie die Sache weiterlaufen würde. Aber das hat sich fast schlagartig geändert. Denn mit dem US-amerikanischen Kontraktlogistiker GXO Logistics, das ist ja eine Ausgliederung aus dem XPO-Konzern, hat nun ein durchaus ernstzunehmender Konkurrent ebenfalls ein Angebot für Wincanton abgegeben.
Ja, so ist das. Da überschlagen sich tatsächlich die Ereignisse. Erst hatte GXO nur Interesse an Wincanton bekundet. Dann hat CIVA das ursprüngliche Übernahmeangebot von 4,50 Pfund pro Anteil noch einmal um 30 Pence auf 4,80 Pfund erhöht. Und jetzt bietet GXO satte 6 Pfund und 5 Pence, also nochmal gut 25% mehr als CIVA. Und da will die CMA-CGM-Tochter nicht mehr mitgehen.
Tja, wie auch immer. Die Wincanton-Aktionäre, die können sich natürlich freuen. Die Frage, die sich aber jetzt stellt, ist natürlich, ob GXO mit dem Angebot nicht zu hoch gegriffen hat. Hintergrund ist, Wincanton schreibt nämlich schon seit 8 Jahren solide schwarze Zahlen, liegt aber mit einer EBIT-Marge von 3,9% ungefähr deutlich unter dem Niveau der Top-Logistiker. Das müsste sich dann natürlich schon ändern. Und darüber hinaus ist ja auch noch gar nicht gesagt, ob der Deal auch in dieser Form von den Wettbewerbshütern in Großbritannien durchgewunken wird. Immerhin ist der Kontraktlogistiker ja schon vergleichsweise gut auf dem britischen Markt vertreten. Und mit der Übernahme des britischen Handelslogistikers Clipper im Jahr 2022 ist seine Marktmacht noch um einiges gewachsen. Da dürfte noch mal genau hingeschaut werden.
Sollte die Übernahme aber glatt durchgehen, dann kann Wincanton mit Hilfe von GXO das Angebot im Segment Kontraktlogistik in seinen beiden Kernmärkten Großbritannien und Irland weiter ausbauen. Auf der anderen Seite dürfte das aber auch bedeuten, dass GXO die operativen Kosten bei Wincanton gründlich unter die Lupe nehmen und natürlich auch reduzieren würde. Wie es halt bei Akquisitionen und Übernahmen immer wieder gern gemacht wird, ne? Aber erstmal muss der Verkaufsprozess noch richtig Fahrt aufnehmen. Und das dauert. So, wir wechseln gleich nochmal das Thema, machen aber eine kleine Pause und werfen dann mal einen Blick auf die strategische Ausrichtung von Temu.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Und es geht, wie du ja schon gesagt hast, Robert, um die jüngste strategische Entscheidung von Temu. Die in den USA ansässige Tochter des chinesischen erst 2015 gegründeten E-Commerce-Giganten Pinduoduo greift den europäischen Markt genauso aggressiv an wie Wettbewerber Shein. Darüber haben wir ja schon in der letzten Woche mal gesprochen. Neu ist jetzt allerdings, dass Temu ab dem 15. März, ist also gar nicht mehr lange hin, Freitag in einer Woche sozusagen, seine Plattform auch für Drittanbieter öffnet. Und das mag dem einen oder anderen vielleicht sogar bekannt vorkommen.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass also Temu und Shein wohl gerade sehr aggressiv in neue Märkte vordringen und dafür auch exorbitant hohe Werbebudgets zur Verfügung haben und ausgeben, wie man so hört. Mhm. Aber ja, tatsächlich, das ist eben, man kennt das, die Marktplatzöffnung auch so von Amazon zum Beispiel. Und Amazon und auch die Otto Group, die bekommen tatsächlich jetzt auch eine neue Konkurrenz. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut das Plattformkonzept umgesetzt wird. Doch scheint so zu sein, dass also Temu da aggressiv und strategisch durchaus konsequent herangeht. Im ersten Schritt wird das System eben, wie du schon sagtest, für Online-Händler aus den USA geöffnet und später sollen dann auch Unternehmen aus Europa einsteigen können. Ja, und da liegt es natürlich nur nahe, dass diesen Händlern Temu irgendwie Daten anbieten könnte über zum Beispiel bestimmte Kundenzielgruppen, die der Konzern in der letzten Zeit eben im Zuge seiner Billigproduktstrategie ja massenhaft gesammelt hat. Und zudem dürfte der Online-Riese in Europa auch eigene Logistikkapazitäten aufbauen oder eben sich diese über Dienstleister sichern. Das zumindest berichten Marktinsider.
Ja, was ich so ein bisschen erschreckend finde, ist, wie Temu mit dem Geld ja wirklich nur so um sich wirft. Ne? Du hast es ja schon gesagt, das Marketing, das frisst ja Monat für Monat x Millionen Budget. Und ganz ehrlich, so richtig profitabel laufen die Geschäfte mit den Billigangeboten ja auch nicht. Das Business- und Technologiemagazin Wired hat ausgerechnet, dass im vergangenen Jahr in den USA durchschnittlich $30 pro Bestellung verloren gegangen sind.
Ja, mag man sich gar nicht vorstellen. Also da steckt wirklich eine unglaubliche Finanzmacht hinter, denn nicht nur die Verluste. Dort sind gigantisch, auch in Kanada, Australien und Neuseeland muss Temu ordentlich zuschießen. Allein für diese drei Märkte beziffert das Finanzunternehmen China Merchant Security die Verluste auf einen hohen dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich pro Jahr. Betrag pro Jahr. Das ist allerdings auch so kalkuliert und die Temu-Mutter Pinduoduo verfügt anscheinend eben über ausreichend Mittel, um diese Verluste hinnehmen zu können.
Ja, aber ganz ehrlich, das kann doch nicht von Dauer sein. Irgendwann muss doch jeder Händler mal in die Gewinnzone kommen. Naja, also wir waren ja auch neugierig, wie die Logistics-Community die Entwicklung sieht und für wie erfolgreich die E-Commerce-Geschäftsmodelle aus China langfristig gesehen werden auf dem deutschen Markt. Und dazu haben wir ja in der letzten Woche eine LinkedIn-Umfrage gestartet, an der sich, naja, 230 Menschen beteiligt haben. Ist also nicht repräsentativ.
Stimmt, hätte ich auch mit mehr Teilnehmern gewartet. Aber Sven, was ist denn bei rausgekommen? Wie ist denn das Ergebnis?
Naja, die Meinungen sind geteilt. Eine knappe Mehrheit, das sind nur um die 54% der DVZ-Community auf LinkedIn, hält die Geschäftsmodelle auf längere Sicht für mindestens sehr erfolgreich. Und fast ein Fünftel bezeichnet sie sogar als disruptiv. Die anderen 46% rechnen jedoch nicht mit einem großen Erfolg dieser Player in Deutschland oder sehen die Geschäftsmodelle als zum Scheitern verurteilt an.
Ah ja, also ja, es ist ja so ausgeglichen, scheint man sich nicht so recht im Klaren darüber zu sein, was da nun eigentlich kommt. Aber vielleicht sollten wir die Frage einfach in einem halben Jahr noch einmal stellen, wenn sich ein bisschen deutlicher gezeigt hat,
gespannt, ja. Ja,
wie die nun weitermachen. Gut, dann lass uns mal von Temu zu einem anderen Handelsunternehmen wechseln, das sich auch seit einiger Zeit in der Logistik tummelt. Ja,
lass mich raten, du redest von Lidl, richtig?
Wer hätte das gedacht? Ganz genau. Der Discounter ist ja vor knapp 2 Jahren mit 4 Containerschiffen ins Reedereigeschäft eingestiegen. Hintergrund war schlicht und einfach, dass sich Lidl damals von den etablierten Reedereien ein Stück weit unabhängig machen wollte. Na, und wenn man sich dann so anschaut, was das 2020 2021 und 2022 für eine Wahnsinnsratenrallye gewesen ist, dann war das wohl eine sehr kluge Entscheidung, ob sie auch so beabsichtigt und geplant war. Naja.
Da muss man schauen. Aber erstmal war ja auch die gesamte Branche ausgesprochen skeptisch.
Das stimmt. Das ist eben so ein Reflex, wenn ein Externer plötzlich in einem Geschäft mitmischen möchte. Aber das Konzept von Tailwind Shipping Lines hat entgegen den Erwartungen funktioniert. Und jetzt will Lidl noch einen drauflegen, und zwar mit der Gründung von Tailwind Intermodal. Das Schwesterunternehmen der Reederei soll, ja, wie der Name bereits andeutet, die Hinterlandtransporte für die Waren organisieren, die mit den Lidl-eigenen Schiffen im slowenischen Hafen Koper ankommen.
Ja, und wie ich in der DVZ gelesen habe, was ich übrigens an dieser Stelle jedem empfehlen kann, ist die neue Firma viel bescheidener unterwegs als Temu und Konsorten. Der Betrieb in Werndorf bei Graz soll mit einer Personalstärke von zunächst 10 bis 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anlaufen. Dabei tritt Tailwind Intermodal eher so als Spedition auf. Die Schienentransporte werden nämlich von Adria Transport eingekauft, während die Transporte über die Straße an verschiedene Fuhrunternehmer dann vergeben werden.
Ein Klassiker, also der in erster Linie auf praktisch bewährte Prozesse setzt und nicht mit immensem Risiko startet.
Ist wohl so, ja.
Mhm. Ja. Gut, dann Sven, lass uns hier mal einen Punkt setzen und mal schauen, welchen positiven Kick wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in dieser Woche mit ins Wochenende geben können. Da gab es ja eine juristische Einschätzung zum Thema Vergleiche mit dem LKW-Kartell.
Ja, ganz genau. Und das passt auch ganz gut zu der Ansage des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, dass nämlich jetzt eine neue große Klage gegen das LKW-Kartell vorbereitet wird. Hintergrund ist ja, dass Scania mit seiner Klage gegen die von der EU-Kommission verhängte Kartellstrafe krachend vor dem EuGH gescheitert ist. Hm. Damit gibt's also auch keine Möglichkeit, noch irgendwie in Revision zu gehen.
Ja.
Und das Fatale für die gesamte europäische Lkw-Industrie ist, dass nun wieder alle Hersteller verklagt werden können, die zusammen mit Scania am Kartell beteiligt waren.
Und jetzt legen die Rechtsdienstleister wieder los und streiten vor Gericht. Wie genau hat sich denn nun die Ausgangslage geändert?
Naja, also grundsätzlich wird jetzt nicht mehr darum gestritten, ob die Lkw-Käufer in den Jahren zwischen 1997 und 2011 geschädigt wurden, sondern in welcher Höhe ein Schaden eingetreten ist. Das hat mir der Tim Willing, der ist der Senior Legal Counsel beim Prozessfinanzierer Deminor, so erklärt. Und natürlich ist das auch den Anwälten auf der Herstellerseite klar. Wie hoch jetzt der Schaden im Einzelfall beziffert wird, ist unterschiedlich. Manche sagen, es handelt sich so um 10% des Neupreises. Andere behaupten, es wären 15%.
Es geht also um wirklich viel Geld und die Experten in den Rechtsabteilungen der Hersteller werden jetzt ausrechnen, welcher Weg der günstigste ist. Es ist ja so, dass die Prozesse bisher schon etliche Millionen verschlungen haben und jede weitere Verzögerung treibt die Kosten eben auch immer weiter in die Höhe.
Ja, muss man sich mal so vor Augen führen. Allein die Zinszahlungen, die auf die Schadenssumme draufgerechnet werden könnten, die sind gewaltig. Laut Willing liegt nämlich der Satz so um 8% pro Jahr. Und nehmen wir mal an, der Kaufpreis eines im Jahr 2004 erworbenen Lkw lag um 10% zu hoch. Dann auf diese Verzinsung, da kommt wirklich was zusammen.
Und genau deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Lkw-Hersteller dem Beispiel von DAF folgen und Vergleiche anbieten. Aber egal wie es kommt, die Fuhrunternehmen, die ihre Forderungen an einen Prozessfinanzierer übertragen haben, und da sind ja einige am Start, ne, können sich zurücklehnen. Im Erfolgsfall geht zwar ein Drittel der verhandelten Summe an die Rechtsdienstleister, sollte aber trotz aller positiver Anzeichen doch etwas schiefgehen und die Klage abgewiesen werden, dann entstehen wenigstens keine Kosten.
Tja, und mit dieser, ich sag mal schon, guten Nachricht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns an dieser Stelle wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse und das Zuhören. Sie können natürlich diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren, falls Sie es nicht schon längst getan haben. Und selbstverständlich freuen wir uns über Fragen, Anregungen oder Kommentare. Die können Sie schicken an redaktion@dvz.de. Tja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, Ihnen ein wirklich wunderschönes, extra schönes Wochenende zu wünschen. Hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Sven Benühr
und Robert Kümmerlen.
Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.